Champions-League-Siegerin, Handballerin des Jahres, deutsche Meisterin. Clara Woltering hat echt eine Menge erlebt und vor allem auch erreicht in ihrer Karriere. Bei Borussia Dortmund schaffte sie den Sprung in die Nationalmannschaft. Heute ist sie Torwarttrainerin beim BVB. Und gleichzeitig kümmert sie sich auch noch um ihren eigenen Bauernhof. Wie geht das? Handball und Hof. Ich meine, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Aber genau das erklärt Clara uns jetzt in unserem Sonderformat, in dem wir alle zwei Wochen Mitarbeitende von Borussia Dortmund vorstellen. Mein Name ist Christoph Böckamp und jetzt kommt ein Intro.
Ihr hört Flutlicht und Flipcharts, ein Sonderformat im BVB-Podcast.
Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht und Flipcharts. Weißt du, das klingt schon so nach Bürojob. Jetzt muss man sagen, du hast ja tatsächlich, würde ich sagen, verkörperst dieses, ne, auf der einen Seite Flutlicht, also Sport, aber auch noch was anderes, eine andere Facette ohne Ende. Aber ich kann mir vorstellen, mit Flipcharts hast du es gar nicht so viel zu tun, oder?
Nee, Flipcharts werden bei uns wieder im Sportlichen eher. Also die findest du schon mal manchmal in der Halle noch, ne, wo wir was aufzeichnen. Das wird aber auch seltener. Beruflich, ja klar, verkörper ich was anderes. Und das ist natürlich auch eine Riesenleidenschaft, die ich natürlich irgendwie ab Geburt von meinen Eltern wahrscheinlich schon bekommen habe. Wenn man auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß wird, dann ist man auch irgendwo mit der Landwirtschaft, ich sage immer, das ist irgendwie so ein Virus, den ich auch nicht loswerde.
Clara, dann sei so nett. Wirklich, stell dich nochmal ganz klassisch vor. Was genau machst du im Moment? Also wir haben gerade schon gehört, Landwirtschaft. Also was sind so die, was könnten die Gründe sein, warum wir dich heute eingeladen haben?
Ja, ich glaube, dass die Kombination, die ich gerade tätige, sehr außergewöhnlich ist. Ich bin ja Torwarttrainerin beim Handball, jahrelang selber aktiv gewesen, hier in Dortmund sehr lange, Bayer Leverkusen als Bundesliga-Station, im Ausland noch in Montenegro durfte ich auch ein paar Jahre spielen. Sehr, sehr spannende Zeit, weil das für mich persönlich die einzige Zeit war, wo ich Vollprofi war. Alles andere, was ich in Deutschland gemacht habe, war immer so, ich gebe alles für den Sport und trotzdem war der Tag noch anders ausgefüllt. Und das habe ich dann entweder mit einem Studium oder halt mit der Ausbildung zur Landwirtin den Tag gefüllt.
Das kann ich mir vorstellen. Und da kommen wir auch tatsächlich zu all diesen Dingen noch. Wir fangen immer mit allen Gästen an mit einer Schnellfragerunde. Wobei ich sagen muss, es klappt meistens gar nicht, dass hier so schnell vorbeigeht. Aber wir versuchen es einfach mal. Von da komme ich her.
Aus Münsterland.
Ja, und ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass du in Münster-Hiltrup geboren wurdest.
Richtig, genau.
Witzig, da bin ich nämlich zur Schule gegangen.
Ach, klein ist die Welt.
Aber ihr seid dann wahrscheinlich ratzfatz woanders hin, oder? Warst du lange in Hiltrup?
Nee, das war damals eher die Situation, dass das Krankenhaus sehr bekannt war für Geburten oder wie auch immer. Da hat meine Mutter sich, glaube ich, gut aufgehoben gefühlt und deshalb bin ich dort geboren. Und dann sind wir, glaube ich, relativ schnell aus dem Krankenhaus wieder nach Lette, wo ich ja eigentlich wohne, wo der Betrieb auch ist. Und Lette ist bei Coesfeld. Also die bekannten Kennzeichen COE, die man ganz oft auf der Autobahn sieht.
Ja, ich hätte auch ein COE-Kennzeichen. Ja, ja. So nah sind wir tatsächlich beieinander. Auf die Arbeit beim BVB freue ich mich, weil?
Weil es herausfordernd ist, spannend ist und total emotional.
Jetzt kommt so ein Klassiker. Mit diesen drei Wörtern würde ich mich beschreiben.
Ehrgeizig, verrückt, das dritte Wort ist jetzt schwierig. Das würden wahrscheinlich andere besser charakterisieren können.
Aber das ist schon schön, weil du hast so ehrgeizig und verrückt, das sind ja fast so Gegenpole irgendwie. Ne? Also es scheint eine Spannbreite zu sein, die du abdeckst. Wenn ich an Borussia Dortmund denke.
Ja, dann ist da auf jeden Fall mein Herz. Ich war schon immer Fußballfan von Borussia Dortmund und ich durfte ja in frühen Jahren schon mal eine Saison hier aushelfen und dann über Umwege bin ich wieder zurückgekommen und natürlich brenne ich für Schwarz-Gelb.
Nach Feierabend mache ich am liebsten. Ich hoffe, du hast einen Feierabend.
Ja, das wollte ich gerade, habe ich gerade überlegt, was mache ich gerne nach Feierabend? Tatsächlich ist es halt so, dass auch wenn ich jetzt gleich zum Training gehe und dann nach Hause komme, habe ich ja noch nicht Feierabend, sondern dann gehe ich halt nochmal durch die Ställe oder es kann auch sein, dass ich nach dem Training nach Hause fahre und mich dann nochmal auf den Trecker schwinge und auf dem Acker noch irgendwas zu tun habe. Aber ganz ehrlich, jetzt bei gutem Wetter ist für mich das Schönste auf die Terrasse und einfach in die weite Welt zu gucken.
Dann haben wir Schnellfragerunde so gut wie geschafft, aber einen habe ich noch. Mit dieser Persönlichkeit würde ich gerne mal einen Pils an der Theke trinken.
Verrückt. Ich glaube, die Frage habe ich schon relativ, also nicht mit dem Pils, aber mit wem ich vielleicht mal tauschen würde oder wen ich gerne treffen würde. Ich bin da, ich habe das nicht so, dass ich mit irgendeiner Persönlichkeit mich krass austauschen möchte oder muss. Wenn es dazu kommt, bin ich total happy, aber das muss halt auch so ungezwungen sein. Wenn man irgendwas erzwingt, dann ist das auch nicht toll, so ein Gespräch. Das ist so.
Also nicht so Meet and Greet Charakter.
Nee, genau. Okay. Das muss halt irgendwie eher zufällig entstehen und dann trinke ich auch gerne mal einen Pilz tatsächlich. Dann würde ich mich auch wirklich fast über jede Persönlichkeit freuen.
Pass auf, das war die Schnellfahrrunde, durch die wir sogar relativ schnell durch sind. Also Hut ab dafür schon mal. Bevor wir jetzt tiefer eintauchen in deine BVB-Vergangenheit und auch die Gegenwart. Ich glaube, ich sollte direkt am Anfang einfach mal die Frage stellen, die sich wahrscheinlich jeder und jede fragt, die jetzt zuhören. Du trainierst die Torhüterin beim BVB, eine Mannschaft, die ambitioniert ist, die europäisch spielt. Und du hast, ich sage es jetzt mal auf gut deutschen Bauernhof, wie schaffst du das alles?
Ja, ich glaube, das schafft man nur durch extrem viel Wille und Leidenschaft. Und ich komme ja aus einer sportlichen Karriere, wo dieses Vollprofitum, wo wir jetzt uns hinbewegen, wo wir sind, was auch komplett richtig ist, was bei mir noch nicht so gegeben war. Das heißt, alle, die bei uns in der Bundesliga gespielt haben, haben halt irgendwie tagsüber ihren Job nachgegangen und sind dann abends zum Training gerannt. Und das habe ich halt so viele Jahre gemacht und mir war es immer wichtig, meine Teamkolleginnen, diesen Fight, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Das ist natürlich, macht es natürlich auch irgendwo aus, Sport generell. Mhm. Ja. Aber da sind natürlich Freundschaften entstanden, die ich auch heutzutage nicht mehr missen möchte. Aber mir war es halt auch immer wichtig, nicht nur den eigenen persönlichen Erfolg, sondern ich wollte halt den Frauenhandball weiter nach vorne bringen. Zu sagen, ey, das ist so eine tolle Sportart. Das macht so viel Spaß. In 60 Minuten passiert so viel. Und das war mir eigentlich immer wichtig, zu sagen, ey, kommt in die Halle, guckt euch das an und ich glaube, danach seid ihr alle infiziert.
Ich habe das ja auch in dem Podcast schon mal gesagt, meine Kinder feiern das auch sehr. Wir haben das erstmal bei alle in der Halle, in der großen Westfalenhalle, dann nicht in Wellinghofen. Und die haben gesagt, boah, der ist einfach, boah, Papa, ist ja Wahnsinn, wie die sich an die Wäsche gehen und wie das da abgeht auf dem Platz. Und das muss ich tatsächlich auch mal sagen, jetzt nicht, weil ich hier als BVB-Mitarbeiter sitze, sondern wirklich einfach auch als Sportfan. Handball ist generell, finde ich, ein total cooler Sport. Und auch das, was ihr da macht, ist, einfach toll anzusehen. Es geht hin und her in Wellinghofen, in der kleinen engen Halle auch immer eine super Stimmung. Es ist immer laut, also man wird sofort mitgerissen. Ja, so, das war jetzt die kurze Werbung. Werbung Ende. Und wir kommen tatsächlich zu dem anderen großen Teil in deinem Leben jetzt. Ich frage mal ganz gerade raus, wie groß ist denn dein Hof?
Ich würde sagen, münsterländische Strukturen. Klassisch mit Tieren und halt mit Ackerbau. Mhm. Im letzten Jahr im November ist leider mein Vater verstorben und jetzt lastet eigentlich alles auf meinen Schultern. Man mag gar nicht glauben, dass mein Papa war jetzt nicht mehr der Jüngste, auch schon über 70, aber der hat immer tagtäglich wirklich mit angepackt und war dann natürlich auch mein Ruhepol, wenn ich zum Handball gefahren bin. Ich habe jemanden zu Hause, auf den ich mich verlassen kann. Das habe ich jetzt nicht mehr. Das ist jetzt eine neue Situation. Das macht das alles öfter komplizierter. Aber wie gesagt, wenn man was schaffen will, dann schafft man das auch. Und für mich ist das natürlich auch ganz wichtig, nicht nur auf dem Hof zu sein. Man muss sich ja vorstellen, man lebt für diesen Hof und man lebt auf dem Hof. Das heißt, dieses Abschalten was ganz, ganz wichtig ist, ist manchmal sehr schwierig. Ja. Weil dann denke ich, ich mache jetzt Feierabend, dann gehe ich um die Ecke, dann ist Mama mit ihrem gesetzten Alter im Garten und crosst da noch rum und man hat so das Bedürfnis, ihr dann auch noch zu helfen. Oder man geht dann plötzlich über den Hof und sieht, ah, was liegt denn da noch rum? Das muss ich noch mal eben wegräumen. Mhm. Oder also es. Mir ist das, fällt das schon schwer, Feierabend zu machen. Und für mich ist dann, ich setze mich ins Auto, kann während der Autofahrt natürlich noch ein paar Telefonate führen und das irgendwie nutzen, die Zeit. Aber wenn ich beim Handball bin, bin ich beim Handball. Und das ist das Schöne daran. Ich kann einfach meinen Kopf abschalten. Und die Probleme, die ich 1,5 Stunden vorher noch hatte, die habe ich jetzt die nächsten 2 Stunden ganz sicher nicht. Und das ist das Schöne, auf das Handy beiseite zu legen, zu sagen, so, ich bin jetzt hier in der Halle und ich habe mich jetzt nur um meine Torhüter, um die Mannschaft zu kümmern und kann ja letztendlich dem nachgehen, was jahrelang mein Leben bestimmt hat und was ich einfach unheimlich gerne mache.
Und ich habe das Gefühl, beide Dinge bieten auf ganz unterschiedliche Art und Weise auch eine Erfüllung wahrscheinlich für dich, ne?
Ja, total. Also es hört sich immer so ja verrückt halt auch an, weil sind ja 2 Jobs, die ja auch wirklich kräftezehrend sind. Und trotzdem kann ich aber, wie gesagt, wenn ich zum Handball gehe, kann ich da mal abschalten, kann da auch wieder ein bisschen Kraft tanken. Und trotzdem kostet mich ja das auch Kraft, mich auf den Weg zu machen, die Arbeit morgens vielleicht noch zeitiger, früher zu erledigen, damit ich auch die Zeit mir freischaufel für den Sport. Aber wenn man dann auch wie dieses Jahr dann erfolgreich ist und den DHB-Pokal gewinnt und man sagt, boah, die ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, das hat sich gelohnt nochmal extra. Ja, das ist natürlich schön und dafür lebt man ja letztendlich auch. Man will was erreichen. Wir sind ehrgeizig, wir sind zielstrebig und wir haben jetzt einen Titel gewonnen und wir sind aber hungrig auf mehr.
Ich muss nochmal zu einem ganz anderen Thema. Ich war gestern im Münsterland joggen und neben mir fuhr der Trecker und ich wusste schon, was da hinten dran hängt. Fuhr dann die breiten Arme aus und raus kam eine unfassbar große Menge an Gülle. Machst du das auch momentan gerade? Ist das auch gerade ein Thema bei euch?
Nee, das habe ich abgehakt. Das ist fertig. Das ist passiert ja meistens, wenn man den Mais legen möchte. Der Mais ist bei mir schon im Boden und ich hoffe, dass er jetzt bald irgendwann mal aus dem Boden rausguckt und ordentlich wächst.
Sehr gut. Noch eine kleine Zeitreise. Du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen, deine Kindheit. Ich habe selber Verwandte im Raum Kloppenburg und habe als Kind oft meine Oster- und oder Herbstferien auf dem Hof verbracht und kann sagen, das ist schon ein spezieller Ort, an dem, finde ich, auch manche Regeln nicht gelten, die vielleicht in der Stadt oder auf dem Dorf gelten würden. Dafür gibt es andere Regeln, auf die man aufpassen muss auf dem Hof. Wie kann ich mir deine Kindheit vorstellen?
Also ich muss sagen, dass es für mich mehr natürlich schöne Erinnerungen gibt als umgekehrt. Aber man darf nicht vergessen, wenn wir sonntags mit unseren Eltern unterwegs waren und wir hatten damals noch Kühe, was wiederum bedeutet, dass morgens und abends die Kühe pünktlich, aber auch wirklich pünktlich gemolken werden müssen. Ja. Und dann hatte man sich gerade mit irgendwelchen Kindern angefreundet und war voll im Spiel. Und dann kamen die Eltern wieder um die Ecke, so Kinder, ihr müsst ins Auto, wir müssen nach Hause. Da war uns natürlich klar, ja, es gibt nichts anderes, außer jetzt nach Hause fahren und Mama und Papa müssen die Kühe melken. Das war natürlich so das Negative, aber das Positive war, es war immer Action, es waren viele Leute da. Ich brauchte nie einen Haustürschlüssel, weil ja immer jemand da war. Ich fand es immer wieder spannend mit den Tieren zusammen. Kleine Katzenkinder, Hundewelpen, dann die kleinen Kälber oder wie auch immer. Das war ja ganz viel Spielmaterial auch. Und ja, es hat mich immer fasziniert, hinter Papa herzulaufen und alles zu gucken und zu machen, was er auch macht. Ich glaube, das hat ihn oftmals gebremst in seiner Arbeit, weil ich da immer wieder im Rücken stand. Und es ist ja auch nicht so, dass da nicht ein paar Gefahren auch lauern, also die großen Maschinen und so weiter. Ja. Da muss man halt wissen, als Kind, klar, ich habe davor wegzugehen, ich muss beiseite gehen, ich darf nicht im, ja, wie soll man einem Kind erklären, den toten Winkel. Mhm. Aber auf dem Hof sind das mit die wichtigsten Regeln, ja, die man lernt, ja. Dass wenn eine Maschine rückwärts fährt, dass man da auf jeden Fall irgendwo möglichst weit weg steht, ja, oder auch Tiere. Es ist schön, wenn eine Kuh ein Kälbchen kriegt, aber nicht jede Kuh ist da total entspannt und lässt dich zu dem Kälbchen, sondern will vielleicht ihr Kälbchen auch verteidigen. Das sind alles so Gefahren, die man natürlich dann auch lernt und mit denen kann man umgehen.
Ja, hier haben sie damals bei einem Bullen immer gesagt, vorsichtig, der ist ein bisschen aggro, dann hat er mich einmal über den Haufen gerannt, dann wusste ich es auch. Mhm. Manchmal muss man es einfach auch fühlen, um es zu begreifen. Woran ich mich einfach noch erinnere, auch das, was du gerade gesagt hast, ist, dass es so wahnsinnig viele Möglichkeiten gab. Ne? Da steht eine Schubkarre rum und dann sind da ganz viele Heuballen. Und als Kind hast du ja dann schon 20 Ideen, was man damit machen könnte. Ne? Das ist auch tatsächlich was, was ich manchmal so ein bisschen schade finde. An der heutigen Zeit, also ich wohne eigentlich noch in einem Dorf und ich habe auch das Gefühl, dass meine Kinder gut vor die Tür kommen. Aber das ist schon ein Unterschied, dieses Grundrauschen, was du heute an elektronischen Geräten zur Verfügung hast. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre dem auch verfallen, wenn ich das als Kind schon gehabt hätte. Aber sie verpassen im Grunde genommen das, was so ein Leben auf dem Land eigentlich mit sich bringen würde, wenn man es nur annehmen würde. Und ich glaube, du und ich dann halt in meinen Herbstferien, ich glaube, wir haben was erlebt, was viele Kinder heute nie erleben werden. Siehst du das auch so?
Ja, definitiv. Also es ist ja schon auch verrückt und das sagt meine Mutter heute auch manchmal, was sie hat, also sie hat mich einfach laufen lassen und wusste manchmal auch nicht unbedingt immer, was ich gemacht habe. Ich habe mir eine Axt genommen und habe irgendwelche kleinen Bäume umgehauen, weil ich daraus nachher eine Baumhütte gebaut habe mit einem Kumpel, der 4 Jahre älter war als ich. Aber wir haben schon sehr, sehr viel gemacht und sehr viel erlebt, halt mit der Natur und halt draußen. Das war schon was Tolles. Oder wir hatten halt, Fußballspielen war bei uns halt gar kein Problem, weil unser Rasen halt so riesengroß ist. Ich habe halt nur Ärger gekriegt, wenn ich in die Obstbäume geschossen habe und da wieder reichlich Obst runtergefallen ist. Oder halt auch mal eine Fensterscheibe ist auch mal kaputt gegangen. Daran kann ich mich wohl erinnern.
Der Klassiker.
Genau. Aber man konnte sich da auch sportlich immer super gut ausleben, ne, weil man halt so viel Platz hat. Und Spielplätze waren für mich damals gar nicht mal interessant, sondern der größte Spielplatz war halt der Bauernhof zu Hause.
Ja, glaube ich dir sofort. Jetzt hast du es gerade schon anklingen lassen. Fußball gespielt wurde, jetzt hat sich aber trotzdem irgendwann herauskristallisiert, dass du also A, offensichtlich Handball sehr gerne spielst und auch richtig gut da drin bist. Wie ist das passiert? Also ist Fußball und Handball parallel gelaufen? Wie war das?
Ja, es hat so angefangen, dass meine älteren Schwestern, die waren schon beim Handball und irgendwann mussten die mich halt mal aufpassen. Dann bin ich mit zum Training gegangen und die haben trainiert und ich habe am Seitenrand halt so ein bisschen rumgedaddelt. Und dann hat abends die Trainerin angerufen und hat meinen Eltern klar gemacht, dass die dritte Tochter dringend zum Sporten müsste. Und das war recht früh, ich war da erst 5. Das heißt, in meinem ersten Pass stand halt nicht Schule, sondern Kindergarten. Und so früh habe ich dann halt auch schon angefangen, war aber immer kleiner und immer jünger als alle anderen. Und ich habe auch erst auf dem Feld noch angefangen und dann, ja, es ist ja ganz lustig, weil irgendwann wollte die Torhüterin nicht mehr ins Tor und wir haben so einen Wettbewerb gemacht, wer die meisten Bälle hält. Und ich bin ja ehrgeizig. Und ich glaube, ich habe damals gar nicht verstanden, was das bedeutet. Ich denke mal, dass viele meiner ehemaligen Teamkameraden damals die Bälle extra reingelassen haben, weil sie gesagt haben, nee, ich will überhaupt nicht ins Tor. Und ich, was wahrscheinlich als kleines Kind gar nicht verstanden habe und einfach die meisten Bälle gehalten habe. Und da war klar, Clara geht ins Tor. Und so war der Weg geebnet. Aber ich habe dann nebenbei auch noch Tennis gespielt.
Okay.
Dann sollte ich im Tennis, dann habe ich dort den Verein gewechselt, weil ich im Tennis halt auch anscheinend nicht ganz so schlecht war. Und dann irgendwann haben meine Eltern gesagt so, Clara, du musst dich jetzt entscheiden, Tennis und Handball beides zusammen, das ist auch sehr viel Geld und ich müsste mich jetzt entscheiden. Und dann habe ich mich für Handball entschieden. Ja, und dann hat das nicht lange gedauert, dass ich meinen Eltern so lange auf die Nerven gegangen bin, glaube ich, dass ich gesagt habe, ich will auch Fußball spielen. Und dann habe ich auch noch Fußball gespielt. Und dann habe ich Fußball und Handball lange Zeit zusammengespielt, in Coesfeld halt. Und da gab es halt so eine lustige Aktion, dass wir Westfalen-Auswahl in Kaisau, in der Sportschule, die ja, glaube ich, jeder kennt.
Ja.
An einem Wochenende hatten wir Westfalen-Auswahl Fußball und Handball gleichzeitig in der gleichen Sportschule. Und Clara konnte sich nicht entscheiden, wo sie hingeht. Und da habe ich ein bisschen geflunkert und habe beide angerufen und ich wäre krank, weil ich mich halt nicht entscheiden konnte.
Oh.
Und dann irgendwann habe ich mich doch für Handball entschieden.
Ach so, okay. Das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Einschub, aber ich meine, vielleicht können wir da auch jetzt schon drüber reden. Ich hoffe, ich zitiere das richtig, dass du ausgebildete Diplom-Agrarbetriebswirtin bist. Ist das richtig?
Das ist richtig, genau.
Das klingt erstmal nach einem ziemlich harten Studium. Wo und wann hast du das dazwischen gequetscht?
Also eigentlich wollte ich, das ist ja quasi eine Fachhochschule, es ist keine Uni. Mhm. Ich wollte das eigentlich in Bonn oder in Soest machen. Das ging aber sportlich nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt in Leverkusen gespielt habe. Und wir kennen ja die Staugefahr zwischen Soest und Leverkusen und das hätte ich niemals pünktlich immer geschafft. Zudem hatten wir damals als Sportler sicherlich auch das Problem, dass es beim Studium auch kein Verständnis dafür gab, dass wenn ich Sport treibe, dass ich dann Training sein muss.
Ja, ja, klar.
Und damit hatte ich öfter irgendwie immer meine Probleme, auch als ich dann zu dieser Fachhochschule gegangen bin, die in Köln-Auweiler war. Das war natürlich von Leverkusen alles erreichbar. Mhm. Als ich dort angefangen habe, bin ich gerade 2008 von der Olympiade gekommen und bin halt zwei Wochen später zur Schule gegangen. Ich hatte vorher die Schule informiert, habe gesagt, hier so und so sieht's aus. Was kriege ich natürlich als Begrüßung am ersten Schultag? Ich werde es nie vergessen, gleich einen Umschlag. Mit der ersten Mahnung, dass ich zwei Wochen nicht zur Schule war. Und wo ich gesagt habe, das fängt ja schon mal gut an. Ich hatte ja natürlich eine Entschuldigung, aber wer sollte mir die Entschuldigung schreiben?
Haben Sie denn die letzten vier Wochen gemacht? Genau. Haben Sie mal Fernsehen geguckt? Ja.
Richtig, das war schon ziemlich verrückt, aber so war das halt damals noch. Zum Glück, glaube ich, sind wir jetzt in besseren Zeiten unterwegs und so muss es auch sein. Wir müssen den Sport weiter fördern. Und es war verrückt, aber ich habe mich trotzdem durchgebissen und ich bin nachher auch mit als Bester von dieser Schule damals ausgezeichnet worden. Also von daher war ich da, glaube ich, auch nicht ganz so schlecht. Und dann hatte sich das irgendwann gelegt mit den Lehrern, dass ich mal gefehlt habe wegen einem Auswärtsspiel oder so.
Also, sehr gut. Dann kommen wir jetzt sozusagen zum Themenblock Anfänge. Du hast ja gerade schon Leverkusen benannt, also 2000. Gehst du dann in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen und bleibst da auch, ja, mit einer Unterbrechung 11 Jahre? Wie kann ich mir das vorstellen? Also warst du dann komplett raus, was dann sozusagen Kreis Coesfeld angeht, was deine eigentliche Heimat angeht, oder hast du das noch nicht so ganz gelöst in der Zeit?
Eigentlich fing das ja auch ganz lustig an, weil Anne Müller, die ja bei uns beim Handball Jugendkoordinatorin ist, die hat damals als erstes das Angebot, die hat mir auch Handball mit mir jahrelang zusammengespielt, die hat als erstes das Angebot von Bayer Leverkusen gekriegt. Und während der Vertragsgespräche mit 17 hat sie dann gesagt, sie hätte noch eine gute Torhüterin. Und daraufhin hat mich dann Bayer Leverkusen angerufen und dadurch ist das erst alles so entstanden, was wiederum ganz witzig ist, weil wir damals dann gesagt haben, okay, wenn wir zusammen anfangen, dann können wir auch irgendwann zusammen aufhören. Es war eigentlich ein lapidarer Spruch, aber wir haben es geschafft, dass wir auch zusammen hier bei Borussia Dortmund unsere aktive Karriere beendet haben. Aber die Heimat habe ich nie vergessen und auch meine Freunde von damals sind heute noch meine Freunde. Also das war schon ein starkes Band und das war schon cool. Aber man muss auch sagen, klar, ich habe schon viel verpasst. Ich habe viele Geburtstage verpasst, ich habe Hochzeiten verpasst, ich habe schon einiges während meiner Karriere verpasst. Dafür habe ich andere Sachen erlebt. Das muss man einfach auch so sagen. Aber wie gesagt, wenn man sich für was entscheidet, und das ist halt beim Profisport dann auch so, dann ist es so, dass man auch viele schöne Sachen vielleicht nicht erleben darf. Und dafür andere schöne Sachen. Und deshalb bin ich nicht traurig für den Weg, den ich gegangen bin, sondern sehr, sehr dankbar, dass mich viele Leute darauf auch unterstützt haben, besonders meine Eltern, die mir ja immer den Rücken freigehalten haben.
Handball ist ein Sport, in dem man sich schwer verletzen kann. 2002 hat es dich dann auch mal erwischt, Kreuzbandriss. Was hat das damals mit dir gemacht? Du warst noch echt jung, aufstrebend, am Anfang der Karriere und dann plötzlich so ein riesendickes Stoppzeichen vor dir. Wie war das?
Ja, es war eine Scheißzeit, wenn ich das so sagen darf, weil du reißt dir das Kreuzband, das war damals auch noch nicht,
noch nicht so, so wie heute wahrscheinlich.
So wie heute, ne? Sage ich jetzt mal. Dann hat Bayer Leverkusen, ich war ja schon mit einer holländischen Nationaltorfrau im Team und dann haben sie noch den deutsche Nationaltorfrau geholt und mich als Juniorinnen-Nationalspielerin. Das heißt, wir hatten drei Nationalspieler in einem Team.
Okay.
Das war natürlich eine Riesenkappe und das Interessante ist, wenn eine Tür zugeht oder man glaubt, dass eine Tür zugeht, geht die andere auf. Daraufhin bin ich nämlich ausgeliehen worden an Borussia Dortmund. In der gleichen Liga, von der ersten Liga in die erste Liga. Und dort konnte ich richtig spielen. Also ich habe meine Spielpraxis da gekriegt und habe da eigentlich meinen Durchbruch erleben dürfen. Und von daher war das dann wiederum positiv. Aber die Kreuzbandgeschichte, die hat mich lange lange begleitet, weil die Verletzung ist immer irgendwie immer präsent, sage ich jetzt mal. Sie hat mich nicht aufgehalten, aber es war schon so, dass es zwischenzeitlich immer wieder zu schmerzhaften oder zu Rückschlägen kam. Und das weiß man halt als Sportler auch. Das gehört dazu und man muss halt positiv nach vorne gucken und sich wieder eine Lösung ausdenken oder daran arbeiten.
Und wenn ich das richtig verfolgt habe, in der Zeit, in der du beim BVB dann warst, ausgeliehen warst, bist du auch dann sozusagen in die Nationalmannschaft reingekommen, also auf den Radar auch nochmal so richtig.
Ja, richtig, genau.
Ah, cool.
Von den Juniorinnen direkt in die A-Nationalmannschaft, ja.
Und wie kam es, dass es ausgerechnet der BVB geworden ist?
Das weiß ich gar nicht, warum das so passiert ist. Ich weiß nicht, ob der BVB auf Torwartsuche war.
Räumlich, aber auf jeden Fall auch praktisch für dich, ne? Weil plötzlich definitiv. War Kursfeld dann auch nicht mehr so weit weg.
Genau, und es war ja auch so, dass ich nicht jeden Tag bei Borussia Dortmund trainiert habe, sondern zweimal die Woche noch bei Bayer Leverkusen.
Ah, okay.
Das heißt, ich habe zweimal die Woche bei Bayer Leverkusen, bei den Konkurrenten mittrainiert, weil dort Andreas Thiel halt Torwarttrainer war. Torwarttrainer war damals was sehr Außergewöhnliches, was heutzutage auch immer noch ein Randdasein hat, leider. Was immer mehr aber jetzt verstanden wird, dass das geändert werden muss. Und deshalb bin ich auch Borussia Dortmund sehr dankbar, weil nach meiner aktiven Karriere ich sofort die Möglichkeit hatte, hier als Torwarttrainerin mich engagieren zu dürfen und zu können. Und damals hatte Borussia Dortmund das aber nicht. Wir hatten keinen Torwarttrainer und deshalb bin ich zweimal die Woche in Leverkusen geblieben, hatte dort mein Torwarttraining und den Rest der Woche habe ich halt bei Borussia Dortmund gespielt.
Das hast du gerade Andreas Thiel schon genannt, also der Hexer war ja der oder ist sein Spitzname. Und ich glaube echt auch viele Leute, die sich nur sehr peripher mit Handballsport befassen, kennen den. Wie war das? Also ich meine, würdest du den auch wirklich so eine exponierte Rolle in deiner Karriere einräumen oder übertreibe ich da jetzt, weil ich einfach denke, boah, krass, den kenne ich ja auch?
Nee, also der hat mich schon geprägt, definitiv. Das Witzige ist halt, ich habe ja sehr unkonventionell gehalten. Also ich habe ja schon teilweise wie ein Fußballtorwart gehalten. Da sind schon auch manche Trainer, glaube ich, ein bisschen verzweifelt, weil ich nicht so in so eine klassische Box gepasst habe. Also ich habe schon einen krassen anderen Stil gehabt. Den habe ich sicherlich auch durch einen Hexer bekommen, weil der Hexer hat nicht auf Technik geachtet. Der hat halt, das war ein harter Hund, ein lieber harter Hund, der mich geschliffen hat durch wieder dieses Wettkampf im Training, ehrgeizig sein. Wir haben wirklich gearbeitet. Danach warst du wirklich außer Puste.
Okay.
Und es war eigentlich immer ein Wettkampf. Er wollte ein Tor machen und ich wollte ihn halten. Mit natürlich gepaart mit gewissen Übungen. Das war immer ein Battle und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und das hat mich schon sehr geprägt, weil er mich in meiner unkonventionellen Art und Weise gelassen hat. Und die habe ich bis zum Ende meiner Karriere ja eigentlich beibehalten und hat mich dadurch vielleicht auch manchmal ein bisschen schlechter ausrechenbar für den Gegner gemacht, weil ich halt nicht die typischen Bewegungen gemacht habe. Trotzdem muss ich auch sagen, im Nachhinein, wenn man mir viele Sachen vorher erzählt hätte, was ich jetzt als Torwarttrainer versuche rüberzubringen, dann frage ich mich, warum ich gefühlt wie eine Wilde da rumgesprungen bin, wenn es auch manchmal mit einer guten Positionierung und auch funktioniert und man den Ball halten kann, weil das ist definitiv körperschonender und besser, als wenn man andauernd immer auf dem Boden liegen muss. Weil so ein Hallenboden, der gibt zwar nach, aber der kann auch ganz schön wehtun.
Apropos wehtun, das ist ja sowieso so eine Sache, man sagt ja generell Torhüterinnen und Torhüter, egal in welchem Sport, man muss da schon ein spezielles Mindset haben, weil am Ende kommt da irgendwas angeflogen, das du versuchst aufzuhalten und das auch im Zweifelsfall mit Schmerzen verbunden ist. Versuch doch mal zu erklären, wie sehr das vielleicht im Handball auch ein Thema ist, weil also alle, die jetzt vielleicht diesen Ball noch nicht so oft in der Hand hatten, da kommt der wirklich fast wie so ein Stein da angeflogen. Und wenn man das manchmal sieht, mit was für einer Geschwindigkeit, also A, erstmal die Kapazität zu haben, zu erahnen, wo muss ich denn jetzt hin, wo wird der denn jetzt hier einschlagen? Und wie kriege ich den noch irgendwie aufgehalten? Versuch uns doch mal so, wenn jemand wirklich gar keine Ahnung hat, wie kriege ich diese Reaktionszeit hin und wie viel Willen braucht man? Wie bescheuert muss man in Anführungsstrichen auch sein, um das zu wollen?
Ja, ich glaube, das ist das, was ich am Anfang, du hast gesagt, nämlich beschreiben. Das ist halt wahrscheinlich auch verrückt. Ja, ein Torhüter beim Handball ist natürlich schon so, dass du extrem viele Situationen und Aktionen im Spiel hast. Bei, keine Ahnung, einem klassischen Spiel, wo du irgendwie vielleicht sogar mittlerweile, weil der Handball natürlich noch viel schneller geworden ist als zu meiner Zeit, 30 Tore bekommst, aber selber noch 15 Paraden hast. Mhm. Ja, du hast kaum Möglichkeiten im Tor vielleicht die Szene, die vorher passiert ist, Revue passieren zu lassen, kurz zu bearbeiten und dann wieder fokussiert zu sein. Du musst halt schon 60 Minuten den Fokus wirklich on haben. Und deshalb finde ich es erstmal wichtig, dass ein Torhüter eine Kondition hat. Das ist das, was immer unterschätzt wird. Mhm. Weil es immer heißt, ja, der Torhüter, der steht doch da hinten nur rum und der muss ja da mal eine schnelle Bewegung machen. Ja, genau. Der muss die schnelle Bewegung machen. Das ist immer eigentlich eine explosive Bewegung. Im normalen Alltag, wann macht man eine explosive Bewegung? Ja. Ich glaube, da gibt es fast keine Bewegung.
Ja, und das recht auch nicht aus der kalten Hose, ne?
Ja, also. Genau. Und du musst halt schnell explosiv sein, damit fängt's an. Dann musst du das Spiel lesen können mit Zusammenspiel deiner Abwehr. Du hast natürlich ein Videostudium vorher und guckst dir natürlich auch gewisse Szenen von deinem Gegenspieler an, um halt auch auf viele Sachen vorbereitet zu sein. Durchbrüche, was ist der Lieblingswurf, was kommt aus welcher Spielsituation, dass man da auch wirklich diesen Hundertstel vielleicht Vorteil hat, dass man weiß, was passiert. Es ist so, dass es gepaart ist durch Lesen, sprich, wie steht die Abwehr? Wie ist der Arm vom Angreifer? Und wo ist es eigentlich nur noch wahrscheinlich, dass der Ball da reinkommen kann? Es gibt dann die Absprache Torwart-Ecke, Block-Ecke, so ein bisschen. Das ist oftmals aber sehr schwierig, weil man klassischerweise bei dem schnellen Spiel kaum noch zu diesen Block-Situationen kommt, wo ein super Block vor einem steht und man weiß als Torhüter, jetzt kann ich in meine Ecke gehen, alles ist safe. Mhm. Ja. Und diese psychische Komponente ist halt so, die Abwehr kann einen Fehler machen und der Torhüter kann es ausbügeln oder der Angreifer wirft daneben oder wirft gegen Pfosten. Aber als Torhüter mache ich den Fehler, ist der Ball drin. Mhm. Und deshalb habe ich mir zum Beispiel, um das Ganze auch bei diesen vielen Aktionen, in 60 Minuten habe ich mir immer sogenannte 3-Quotenbälle gegeben. 3-Quotenbälle war, das waren so richtige Scheißdinger, die habe ich mir selber reingelegt. Hm. Also, oder keine Ahnung, der rollt da rein und denkt so, oh, was denken denn jetzt alle von mir? So ungefähr, ja. Okay. Also, das war für mich dann schon so, okay, war ein Scheißding, war meiner.
Okay.
Ja? Dass du halt auch mit diesen Drucksituationen irgendwie klarkommen kannst. Und da die Handballspiele mittlerweile ja erst in den letzten 5 Minuten oftmals entschieden werden, musst du halt die Kondition haben und die Bereitschaft haben, auch immer noch das lesen zu können, bereit zu sein und schnell explosiv arbeiten zu können. Und das kannst du halt nicht, wenn du keine Kondition hast. Mhm. Und halt auch den kleinen Kopf, das ist auch immer wichtiger mittlerweile im Handball, den Gegenangriff letztendlich sofort einzuleiten. Das heißt, der Torhüter muss einen guten Pass spielen, der muss das Auge dafür haben, welcher Außen vielleicht gerade wegläuft oder ist vielleicht der Kreisläufer frei, kann ich den Pass spielen? Das wird immer wichtiger, sofort den Angriff einzuleiten. Das heißt, es passiert ein Tor, Ball aus dem Netz, direkt wieder nächsten Angriff. Ja. Und das geht halt super schnell. Und jetzt haben wir es natürlich beim Handball auch noch oft, dass wir eine Zeitstrafe, also eine 2-Minuten-Strafe, wo ein Feldspieler das Feld verlassen muss, wird oftmals durch den Torhüter ausgeglichen. Das heißt, der Torhüter wechselt aus, geht auf die Bank und ein neuer Spieler geht dann rein. Dann heißt das aber, dass im Tor keiner steht. Und wenn kein Abwehrspieler oder Angriffsspieler so schnell wieder mit dem Torhüter wechseln kann, dann kriegt man halt ein leichtes Gegentor. Das ärgert einen immer ungemein, weil man ja nichts machen kann. Man sitzt auf der Bank und ja, der Ball ist drin. Aber was will man als Torhüter? Man will sich dem Gegner stellen, man will sich dem Ball stellen. Und von daher, der Torhüter hat heutzutage schon sehr, sehr viele Aufgaben, die extrem wichtig sind. Und deshalb muss ein Torhüter da hinten im Tor irgendwie eine Type sein, der mit diesen ganzen Sachen auch umgehen kann.
Sehr schön, gut zusammengefasst. Sehr schön. Und wie hast du genannt? Quotenbälle? Das finde ich, ist eine gute Idee. Ich glaube, einfach so für den Kopf, so okay, der ist halt drin. Also dann abhaken weiter. Finde ich gut. Lass uns auch auf jeden Fall über deine Erfolge reden, die du zweifelsohne gesammelt hast. Ich meine, um eins zu nennen, du hast mehr als 200 Länderspiele gemacht. Und wir haben es auch schon kurz anklingen lassen. Du bist dann irgendwann, ganz genau zu sagen, 2011 ins Ausland nochmal gegangen. Für 4 Jahre nach Montenegro zu einem Spitzenverein Budućnost Podgorica. Aber ich hatte mir so vorgenommen, mich nicht zu versprechen. Podgorica ist, glaube ich, sogar die Hauptstadt, ne?
Ja, richtig.
Von Montenegro.
Genau.
Du hast ja gerade schon gesagt, da war ich dann richtig Profi. Aber vielleicht, weil du dann, du hast ja auch 2-mal da die Champions League gewonnen, gesagt hast so, jetzt ist nochmal ein ganz anderes Level.
Ja, das war ja natürlich verrückt. Das hat mich auch damals jeder für verrückt gehalten, nach Montenegro zu gehen, weil die Handball-Hochburg damals war eigentlich Dänemark.
Mhm.
Ich hatte vorher auch schon Angebote aus Dänemark, aber irgendwie habe ich das immer abgelehnt, weil ich persönliche Ziele noch nicht für mich erreicht hatte. Ich habe immer gesagt, ich kann ins Ausland gehen, wenn ich die Beste in der Bundesliga bin. Und das habe ich dann auch nicht immer so gesehen. Und da habe ich gesagt, dann kann ich auch hier noch in der Bundesliga bleiben.
Mhm.
Und da ich ja eh immer verwurzelt war, auch mit dem Hof, und ich gerne irgendwie auch nach Hause gefahren bin, habe ich das nicht so für wichtiger gehalten und habe gesagt, ja, dann kann ich auch, wie gesagt, in Deutschland bleiben. Und dann irgendwann kam aber dieses Angebot aus Montenegro, wo ich gesagt habe, boah, Montenegro. Jetzt muss ich erstmal googeln, wo ist denn dieses Land? Mir war klar, Ex-Jugoslawien, das war mir klar, aber wo genau, wusste ich nicht. Und dann habe ich gegoogelt und habe ich gedacht, ja, verrückt, das wäre doch mal was. Also was ganz Verrücktes machen. Und dann habe ich halt mit ein paar Leuten telefoniert, die sich auch in Montenegro ein bisschen auskannten und die gesagt haben, ja, Clara, mach das. Und ja, ich habe mir aber lange schon Gedanken dazu gemacht, weil das schon auch ein Land ist, was ganz, 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 ganz anders ist als hier in Deutschland. Und
größerer Unterschied als nach Dänemark zu gehen.
Ja, definitiv. Und das war halt ja ein Lernprozess, der zum Glück gut für mich ausgegangen ist. Mit 2-mal Champions League Titeln, also 4 Jahre, 3-mal Finale, 2-mal gewonnen. Und ich war der erste Transfer aus Westeuropa. Da waren die natürlich unheimlich stolz drauf. Und ja, ich habe mit extrem großen Persönlichkeiten gespielt, die schon 6-mal die Champions League gewonnen hatten.
Okay.
Ja, und das war natürlich total verrückt für mich, weil ich bis dato Champions League ja noch keine Berührungspunkte hatte.
Mhm.
Und ich hatte einen Torwarttrainer, ich hatte einen Trainer, beide, die kein Englisch konnten. Ich hatte eine Mannschaft, die fast nur aus Montenegrinern bestand. Viele Junge, die auch sich nicht trauten, mit mir Englisch zu sprechen. Und da waren es nur die Erfahrenen, die vorher das Land schon mal verlassen hatten, die halt vorher in Dänemark, Ungarn gespielt hatten, die mit mir Englisch gesprochen haben. Und es war ganz interessant, weil ich am Anfang sehr viel versucht habe, über Körpersprache zu lesen. Geht aber nicht. Also mit Leuten aus dem Balkan kannst du nicht über Körpersprache irgendwie klarkommen, weil da gab es so oft Trainingssituationen, wo ich gesagt habe, ey, die zoffen sich doch jetzt, die streiten sich doch. Die werden immer lauter von ihrer Sprache und die Körpersprache dazu auch. Und dann habe ich nachher immer gefragt, wieso streiten die sich denn? Nee, klar, die streiten sich nicht, das ist völlig normal.
Ja.
Weil das ist völlig normal im Balkan, dass du irgendwann immer lauter und wild gestikulierend da stehst. Und das musste ich auch erstmal lernen. Es war auch sehr witzig, ja. Und dann hatte mein Trainer auch Englisch gelernt. Das fand ich sehr löblich. Also muss ich mir mal, ziehe ich heute noch den Hut vor, dass er für mich Englisch gelernt hat. Finde ich richtig geil. Und ja, das war eine coole Zeit, war auch hart, weil man darf nicht vergessen, im Balkan ist es halt so, die haben dann alle über mich geschrieben und waren alle total happy, dass ich da war, und die Fans sind da unglaublich. Also das ist wie, ich würde jetzt fast sagen, wie die Süd.
Ja.
In der Halle.
Ja, wie war also, die Halle so? Also von der Größe kannst du das ungefähr noch?
200.000 ungefähr. Ja. Knallevoll. Jedes Mal Pyro gezündet. Wir haben, glaube ich, der Verein musste ordentlich immer Strafe zahlen. Die Fans,
Nebelmaschine brauchtet ihr also nicht da.
Die Fans, die waren Wahnsinn. Die waren der Wahnsinn. Also sowas habe ich noch nicht erlebt und habe ich auch in Deutschland noch nicht erlebt. Wenn wir da irgendwie, als wir den Titel geholt haben, vom Bus begleitet worden sind. Das sind so Storys, die erlebt man im Fußball, aber im Handball nicht. Und deshalb war das so besonders auch für mich. Und ja, mit dem Torwarttrainer hatte ich am Anfang schon so noch meine Probleme, weil ja, wie gesagt, jede Zeitung dann geschrieben hat, Und es ist halt schon so, dass sie sehr viel Stolz in sich tragen. Und ich war jetzt nun mal nicht sein Produkt.
Okay.
Und seine Tolter, die er ausgebildet haben, die waren halt hinter mir. Und deshalb gab es da am Anfang schon auch Probleme. Es war nicht immer alles einfach. Ich musste da schon Zähne zusammenbeißen und durch. Es war für mich aber dann tröstend, dass meine Mitspieler mir so eine Unterstützung gegeben haben.
Okay.
Unglaublich. Also die haben gesagt, Clara, mach so weiter, wie du bist. Jetzt so, wie du bist. Wir sind glücklich, dass du da bist. Und da war ich so geadelt von einer Bojana Popovic, wie gesagt, die schon 6-mal die Champions League gewonnen hatte, dass ich gesagt habe, ja gut, wenn die das sagt, dann mache ich das. Und das hat zum Glück geklappt.
Sehr schön. Vor allem, was ich da so durchhöre, also ich habe selber auch mal eine Zeit im Ausland gelebt und habe echt das Gefühl, das hat mich als Mensch unglaublich weitergebracht. So, also ich habe nochmal eine ganz andere Welt kennengelernt und ein Stück weit nimmt man das ja auch für sich mit. Also 4 Jahre ist genug, um zu sagen, ich bin da einfach auch mal richtig eingetaucht. Würdest du das rückblickend auch sagen, dass das ein Kapitel war, was heute noch so ein bisschen, vielleicht nicht jeden Tag, aber in der einen oder anderen Entscheidung in deinem Alltag noch mitschwingt?
Ja, total. Also weil mir es wichtig war, Land und Leute kennenzulernen und nicht nur die Handballseite. Und dementsprechend habe ich da schon wilde Trips gemacht und habe dann nachher meinen Mitspielerinnen davon erzählt. Und die haben dann gesagt, was, das hast du gemacht alleine? Bist du wahnsinnig? Das kannst du doch nicht machen. Und ich so, ehrlich? Wieso? Ist das gefährlich? Vielleicht war ich auch manchmal ein bisschen naiv, aber ja, ich habe mir Land und Leute angeguckt und habe das schon auch verstanden, wie dieses Land funktioniert. Und deshalb sage ich ja, ich war auf der goldenen Seite, weil Handball damals schon sehr auch politisch gefördert worden ist und mich wirklich alle kannten. Also ich hatte eine Situation, dass ich von Podgorica nach Dortmund geflogen bin. Das ging ja damals oft über Belgrad, dann bin ich nach Belgrad, von Belgrad nach Dortmund oder so. Und ich war noch nicht ganz gelandet, mache im Flieger oder der Flieger landet gerade und dann macht man ja so klassischerweise wieder sein Handy an und dann bling bling. Ja, wir haben deinen Reisepass. Wenn du wieder kommst, die geben dir das am Flughafen wieder. Und ich so, hä? Wo habe ich den denn liegen lassen? Wie geht das denn? Und dann habe ich mich erstmal gefragt, musste ich erstmal googeln. Ich so, kann ich denn jetzt ohne Reisepass wieder nach Montenegro einreisen und so weiter? Nee, das war alles überhaupt kein Problem. Konnte meinen deutschen Pass halt benutzen. Und ich komme da an am Flughafen und der erste Beamte, der mich gesehen hat, hier Clara, dein Pass. Okay, danke. Was ich da erlebt habe, auch von den Menschen, unheimlich ja, begeisternd für den Sport, aber auch begeisternd für mich als Person. Und die waren so nett und fürsorglich. Also selbst wenn ich habe ja noch kein Serbisch sprechen können oder Montenegrinisch und die konnten oft kein Englisch. Aber wenn ich im Supermarkt war, hatte ich gleich 3 Leute um mich herum, die mir irgendwie alles rankarren wollten. Das war manchmal auch nervig, weil Verständigungsprobleme, lass mich lieber gucken, ich mach dann selber. Aber das war immer kein Problem. Oder wenn ich irgendwo dort mal wieder einen Ausflug gemacht habe und mit dem Auto liegen geblieben bin, dann habe ich eine Person angerufen. Und dann kam irgendeine andere Person plötzlich so gefühlt aus dem Wald heraus, hat mir mein Auto repariert und ich so, ja, was kriegst du dafür? Nix. Viel Spaß. Und dann bin ich wieder gefahren. Oder ich bin abgeschleppt worden, dann war mein Auto weg, dann habe ich wieder, ich so, hä, wo ist denn mein Auto? Was habe ich denn falsch gemacht? Typisch Deutsch halt, was habe ich falsch gemacht? Ja, und dann, ja, Clara, dein Auto ist abgeschleppt worden, wir stellen es aber wieder direkt vor deine Haustür. Ich habe nie was bezahlt, also das würde dir in Deutschland niemals, nirgendwo, irgendwie in der Richtung passieren.
Schön. Ja, das sind wirklich Geschichten, die sind wert, sie mal erlebt und miterlebt zu haben, auf jeden Fall. 4 Jahre warst du da und bist dann tatsächlich zurück nach Deutschland und nicht nur nach Deutschland, sondern zum BVB zurück. War der BVB 2015 ein anderer Verein, eine andere Mannschaft als die, die du von 2003 noch kanntest?
So, ja.
Vom Gesamten her?
Ja, und ich habe auch gezittert. Weil da war ja zweite Liga und ich bin ja genau, also ich wollte ja wiederkommen in die erste Liga und das letzte Spiel war sehr haarig. Da habe ich echt Blut und Wasser geschwitzt. Da habe ich gesagt, Mädels, ey, bitte. Jetzt komm, steigt in die erste Liga auf. Und das haben sie dann auch gemacht. Es war aber wirklich sehr knapp. Ja, und dann bin ich hier hingekommen und Borussia Dortmund war damals schon, ja, definitiv eine andere Mannschaft. 2003 fing es ja schon ein bisschen an zu kriseln, wo auch bekannt war, dass das weniger Gelder fließen und so weiter. Das war ja leider da schon ein bisschen auf einen absteigenden Ast. Mhm. Und dann kam man halt gerade wieder, als man in die erste Liga aufgestiegen ist. Und du weißt ja meistens, wie das ist. Man muss wirklich lange arbeiten, um wieder nach vorne zu kommen. Und ich glaube, dass viele Leute da einen guten Job gemacht haben und dass wir nicht umsonst jetzt da sind, wo wir sind. Und dass man mit uns rechnen darf und dass Borussia Dortmund im Frauenhandball wieder eine richtige Marke geworden ist.
Ich zähle mal einige deiner Erfolge auf. Zweimal DHB-Pokalsiegerin mit Leverkusen, dritter Platz bei der WM 2007. Wie gesagt, in Montenegro hast du zweimal das Double aus Meisterschaft und Pokal und zweimal sogar das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokal geholt. Was ich besonders beeindruckend finde, 2015, meine ich, wurdest du zum MVP des Final Four der Champions League gewählt. Also das hört mich so an, wie die haben offiziell gesagt, du warst die Beste von den Besten. Also du kannst sie gleich nochmal bewerten, aber das hört sich schon relativ gut an. Und du bist dreimal Handball, Deutschlands Handballerin des Jahres geworden, unter anderem ja auch 2017 beim BVB. Frage 1, habe ich was vergessen? Frage 2, was schließt da am meisten in dir auf, wenn ich das nochmal aufzähle?
Ganz ehrlich, wenn du das so sagst, wird es wahrscheinlich richtig sein. Ich weiß es nicht, ich bin da nicht so der... Ja.
Machst du ja gar nicht so viel draus?
Nee, ich habe auch keine, also ich habe die Medaillen nicht aufgehangen, ich habe keine Pokale bei mir stehen, tatsächlich nicht. Trotzdem ist man natürlich stolz auf Titel oder auf auch gewisse Spiele. Es ist nicht immer nur der Titel, sondern es sind auch ganz Spiele, die in Erinnerung bleiben, die man wirklich nie vergessen wird, wo man fast das Unmögliche oder das Unmögliche wahrgemacht hat als Team. Das sind eigentlich die schönsten Siege gewesen. Aber klar, Champions League im ersten Jahr. Man muss sagen, dass Buducnost damals international noch keinen Champions League-Titel hatte. Und auch bis heute hin diese zwei, die ich mit denen gewonnen habe, ist noch kein dritter dazugekommen. Und dafür sind die Leute heute einem noch dankbar, okay, dass man das geschafft hat. Ja. Und der erste Titel war halt in dem alten Modus mit Hin- und Rückspiel. Und das war halt auch auf Messerschneide, weil wir haben gewonnen, die Champions League, weil wir mehr auswärts geworfene Tore hatten.
Okay.
Und das beim Handball. Ja,
oh, wo, das war wirklich eng.
Das war wirklich eng und das waren auch die letzten, ich glaube 20 Sekunden, meine ich, waren es, wo wir den Ball hatten und wo es einfach nur war, wir müssen den Ball jetzt irgendwie nicht verlieren. Das ist das Maximale, was wir hier gerade tun müssen. Das war schon verrückt. Natürlich dann auch in Montenegro das Rückspiel. Die haben die Stadt abgerissen danach. Also das war unfassbar. Ja, da waren Freunde von mir aus Deutschland da und wir waren oben bei mir in meiner Wohnung und ich bin gerade unter die Dusche gegangen und habe gesagt, ah Mist, ich habe überhaupt keine Cola besorgt. Geh doch mal unten ins Café, frag mal nach, ob du Cola haben darfst. Sollen die bei mir auf den Deckel schreiben? Ich bezahle das dann. Und dann kam mein Kumpel einfach nicht wieder. Und ich so, was braucht denn der so lange für Cola? Und dann kam der wieder nachher mit so 1,5 Liter Flaschen und ich so, hä, die hast du aber doch nicht aus dem Café, weil die haben immer 0,33 oder 0,2. Er so, nee, ich habe gesagt, dass ich für dich gerade Cola holen soll. Und dann hat er gesagt, nee, das kaufst du doch nicht bei uns im Café, ist doch viel zu teuer. Dann hat er sein Auto geholt, hat mich in sein Auto gepackt, dann sind wir zum Supermarkt gefahren, dann hat er mir Cola gekauft, hat mir das in die Hand gedrückt, hat gesagt, bestell Clara liebe Grüße. So war der erste Titel, das war schon sehr lustig. Ja, und der zweite Titel war natürlich im Final Four nochmal wieder was ganz anderes, wenn man innerhalb von fast ja, 24 Stunden zwei solche extremen Spiele hat. Ne? Mhm. Also mit Halbfinale und Finale. Aber wir waren in der Saison ungeschlagen. Also wir haben den Titel ungeschlagen geholt. Das war schon
stark.
Phänomenal, muss man auch sagen. Aber wie gesagt, es gibt so viele tolle Sachen, auch 2015 mit Borussia, als wir im Pokalfinale sind und fast als Aufsteiger den Pokal nach Hause holen. Das war natürlich total verrückt und das hätte auch klappen können in dem Finale. Es war wirklich knapp. Und wir haben nachher trotzdem eine Riesenparty gefeiert als Mannschaft, weil wir unheimlich stolz auf uns waren, weil damit konnte natürlich keiner rechnen. Ja, und das war auch ein super Erfolg. Keine Ahnung, jetzt im Sommer zum Beispiel sind wir Europameister geworden mit den Juniorinnen, weil ich die Juniorinnen dort als Torwarttrainer noch begleiten durfte. Leider habe ich das jetzt Ganze ein bisschen, ja, habe ich abgegeben, weil ich gesagt habe, zeitlich passt das nicht auch noch. Aber zu den Wünschen, die du eben gesagt hast, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass ich noch mehr Zeit hätte, um, glaube ich, dem Handball noch mehr dabei zu sein, noch mehr live dabei zu sein. Ich glaube, das würde mich auch nochmal erfüllen. Aber der Tag hat halt nur 24 Stunden.
Man hat fast das Gefühl, weil du gesagt hast, dem Handball noch mehr dabei zu sein, dem Handball noch mehr zurückzugeben. Man hat fast das Gefühl, du willst mittlerweile eigentlich zurückgeben, oder?
Ja, wie gesagt, es war immer ein Ziel, den Handball nach vorne zu bringen. Aber ich habe so viel erfahren. Ich habe so viel für mein Leben erlebt und Leute kennengelernt, Land und Leute kennengelernt. Niederlagen, extrem viele bittere Niederlagen gehabt, viele Tränen auch. Aber ich weiß mittlerweile, wie dankbar ich bin für jede Situation, die ich hatte. Und es kribbelt auch immer noch in den Zehen, wenn ich da am Spielfeld dran stehe, weil es ist nun mal wirklich was anderes, wenn du Trainerin bist oder wenn du ein Teil der Mannschaft im Team bist. Das ist nochmal was anderes. Und deshalb, ich kann immer nur jedem raten, macht das so lange, wie ihr Bock habt, wie ihr das könnt, wie ihr das vereinbaren könnt mit Familie, Beruf und sonstigen, weil die Zeit wird man nie wieder so haben und die Zeit ist intensiv, aber auch richtig cool.
Das ist interessant, weil du sagst, so lange wie ihr könnt. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt hier eine Frage stehen. Einer aus meinem Bekanntenkreis, mit dem ich regelmäßig auf der Südtribüne stehe, war sehr lange Handballtorwart im Amateurbereich. Und der hat mir mal erzählt und auch tatsächlich gezeigt, dass er so mit den Armgelenken Probleme hat, weil er sagt, er hat einfach zu oft am ausgestreckten Arm den Ball gegen den Oberarm bekommen, was ja dann immer irgendwie auch aufs Gelenk geht. Jetzt hast du ja nochmal auf einem ganz anderen Level gespielt und auch einfach viel, viel mehr Handball gespielt. Allgemein und auch in deinem Fall, wie viel Verschleiß fordert Handball auf Spitzensportniveau?
Ich glaube, es beschreibt am besten, wenn ich das jetzt mit meinem Papa vergleiche, wenn der vom Trecker runtergeklettert ist oder ich runtergeklettert bin, er war 78, ich 42, es sah ziemlich ähnlich aus.
Okay.
Und das beschreibt eigentlich meinen Verschleiß. Also der Verschleiß ist schon enorm, weil man natürlich auch sehr verrückt ist und seinem Körper schon sehr viel zumutet. Die medizinische Abteilung sicherlich auch jetzt viel besser ist als früher. Mhm. Und man da einfach, ja, Raubbau ein bisschen betrieben hat mit seinem Körper. Mhm. Das merke ich auch. Und trotzdem würde ich es wahrscheinlich immer wieder so machen.
Jetzt sind wir beim Blog, die Karriere, ich habe es mal genannt, die Karrieren nach der Karriere, weil das sind ja eigentlich zwei. Die erste Frage hast du eigentlich schon fast beantwortet. Wie schwer ist es dir gefallen, 2019 zu sagen, Karriere beendet? Du hast ja nachher nochmal ein Comeback gehabt, aber trotzdem, das hast du ja 2019 noch nicht gewusst.
Nee, besonders war es auch bitter, fand ich, weil wir nicht in Wellinghofen Abschied nehmen konnten, weil die Wellinghofener Halle da ja damals renoviert worden ist. Das fand ich irgendwie auch schade, weil das irgendwie dazugehörte, diese Halle. Mhm. Das war leider damals nicht so. Der Abschied fiel mir extrem schwer. Aber auch irgendwo, wo man gesagt hat, mir war es immer wichtig, ich möchte den Zeitpunkt entscheiden, wann ich gehe und nicht andere Leute für mich. Mhm. Und ich glaube, das habe ich geschafft, dass ich das entschieden habe und nicht andere Leute. Und das war immer, weil ich ja eben schon von Anne Müller erzählt habe. Wir haben uns immer am Anfang der Saison in die Augen geguckt und gesagt, und? Letzte Saison oder machen wir noch ein bisschen weiter? Und in diesem besagten Jahr hat sie dann gesagt, nee, ist meine letzte Saison. Und dann konnte ich mich da so eine Saison drauf vorbereiten, weil ich gesagt habe, okay, wenn du aufhörst, dann höre ich auch auf, weil wir haben das uns ja irgendwann mal gesagt und das machen wir dann auch so. Und das war dann auch mein Plan. Aber ja, es war schon hart.
Glaube ich. Im Oktober 2021 stehst du dann plötzlich doch wieder im Tor, weil Yara dann ausgefallen ist, so wie ich mich erinnere. Wie war das? Also für dich? Hast du da lange...
Ja, Oktober, genau, Oktober 21 und im letzten Jahr habe ich ja dann auch nochmal einmal im Tor gestanden. Mhm. Oktober 21, muss ich sagen, war ich viel unsicherer als im letzten Jahr, was völlig verrückt ist, weil man ja eigentlich noch viel näher und fitter war als im letzten Jahr, definitiv. Dieses Gefühl kommt sofort wieder hoch, dieses ich will gewinnen, ich will erfolgreich sein mit der Mannschaft. Dieses gleich, das Lustige ist, man ist auch gleich im Team. Also sobald man auf diesem Spielfeld mit dem Team kämpft, ist man irgendwie gleich direkt wieder im Team. Und das meine ich nicht böse, also das Team ist super, auch jetzt ist das Team super. Mhm. Es ist nicht so, als wenn die einen ausgrenzen, überhaupt gar nicht. Aber es ist ein anderes Feeling, ja. Definitiv. Und alleine, keine Ahnung, nach dem Spiel mit den Mädels zusammen zu duschen und das Spielrevue passieren zu lassen oder ein paar BVB-Lieder zu singen oder sonstiges, was man manchmal schon mal macht. Das war schon cool, ja. Aber ich bin ehrlich, man möchte sich natürlich auch keine Blöße geben, ne? Also ich wollte mir keine Blöße geben.
Ja.
Wo ich gesagt habe, oh ey, scheiße, jetzt hast du eigentlich mehr zu verlieren als zu gewinnen, weil natürlich jeder irgendwie die Situation kennt und weiß und ja, aber ich glaube, ich habe mich ganz gut daraus gezogen.
Du bist zufrieden also.
Ja.
Jetzt hast du ja schon gerade recht gut erklärt, so mit diesem Kribbeln und wenn du diverse Situationen siehst, wie einfach es dir fällt, dich da noch wieder reinzudenken und dann ja dann tatsächlich ja auch einzuspringen. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass mittlerweile die Prioritäten sich einfach so verschieben mussten. Und du hast ja auch erzählt, dass dein Vater leider verstorben ist, dass die Prioritäten wahrscheinlich jetzt ganz klar sind, der Hof steht an 1 und Handball steht an 2. Oder erzähle ich da jetzt gerade Unsinn?
Aus finanzieller Sicht auf jeden Fall, weil der Hof ist nun mal mein Lebensstandpunkt und darüber muss ich natürlich letztendlich alles andere bezahlen und von daher ist mir schon die Aufgabe sehr bewusst und es ist ja nun mal so, dass wir Landwirte auch sehr, sehr stark abhängig von vielen anderen Dingen sind. Also man ist zwar selbstständig, aber ich kann das Wetter leider nicht machen.
Ja.
Ich kann auch nicht jede Dienstleistung, die ich da teilweise dazu kaufen muss, die kann ich auch nicht bestimmen, zu welchem Tag manchmal. Also das heißt, ich bin auch von vielen Faktoren abhängig. Wann ich Tiere bekomme, das kann ich auch nicht immer alles selber bestimmen. Das heißt, es ist schon eine große Organisation und man muss sagen, jetzt die letzte Zeit war ziemlich hart, aber es schweißt natürlich auch ein bisschen zusammen. Es haben mir viele Berufskollegen geholfen, meine Familie hat mir geholfen, meine Freundin hat mir geholfen. Wie gesagt, in solchen Situationen rückt man ja auch irgendwo näher. Hm. Das war unheimlich wichtig und es war auch schön irgendwo. Aber klar muss ich natürlich meinen Weg finden, dass ich beides professionell betreibe, weil das ist mein eigener Anspruch. Mein eigener Anspruch ist, meine Tote weiter auszubilden, besser zu machen. Und das kann ich nicht machen, wenn ich das so nebenbei. Mhm. Also da muss ich schon auch sehr viel Energie reinstecken.
Also Sparflamme wäre dir nicht genug?
Nee, Sparflamme ist noch nie meins gewesen und das möchte ich auch nicht. Und das haben auch meine Tochter gar nicht verdient, dass ich das tue. Aber ich glaube, dass ich natürlich manchmal eine Sonderrolle habe, dass ich den Trainer anrufe, du, heute ist das Wetter, morgen soll es regnen, pass auf, ich komme heute nicht zum Training, passt es dir morgen, dann komme ich morgen dafür. Und so können wir uns dann halt schon immer wieder absprechen. Und das ist natürlich enorm wichtig für mich und entlastet mich und nimmt auch irgendwo ein bisschen Druck, dass ich manchmal dieses dann halt auch so tun kann, weil jeder irgendwo Verständnis dafür hat und weiß, wenn ich da bin, bin ich 100% da und mache auch alles.
Ja, ich wollte gerade sagen, also der Verein kommt dir da entgegen, aber andererseits, da bin ich relativ sicher, ist Borussia Dortmund ja auch stolz und froh, dich als Torwarttrainerin nach wie vor dabei zu haben. Was mich mal interessieren würde, ich gehe jetzt mal 23 bis 25, hast du Tess Lieder im Tor, du hast auch Sarah Wachter im Tor. Ich habe Tess mal kurz kennengelernt, als sie bei Brinkhoffs Ballgeflüster hier mal war und auch beim einen oder anderen Content-Tag und bei Instagram gebe ich auch zu, habe ich ihr gefolgt, weil die da relativ viel macht und ich hatte schon so das Gefühl, boah, die sagt aber wirklich jedem vor den Kopf, was sie denkt und ist auch, ne, also auf Englisch würde man sagen bold, also sie sagt auch, hier bin ich und guck mal. Und dann hast du auf der anderen Seite auch noch Sarah. Wie oft musstest du als Torwarttrainerin jetzt nicht nur sagen, wie du es gerade so schön gesagt hast, so das sind die Würfe, die wir zu erwarten haben, so müsst ihr euch auf die Gegner einstellen, sondern auch so ein bisschen Management so mit diesen Charakterköpfen machen, also alles, was so neben dem Platz läuft, wie wichtig ist das?
Ich glaube, extrem wichtig, weil das ja diese psychologische Sache letztendlich ist. Also das Schöne und das ist ja das, ja, das ist super. Also wir sind ja eine kleine Gruppe. Das heißt, ich habe 3 Charaktere plus mein Charakter, sind 4 insgesamt, ja. Die muss ich unter einem Hut bringen. Das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer, als wenn du jetzt Trainer bist und 20 verschiedene Charaktere irgendwie versuchst zusammenzubringen. Trotzdem ist mir bewusst, dass Reibung auch dazu gehört. Also wir müssen nicht immer gleicher Meinung sein.
Ja.
Was ich von meinen Torhütern einfordere, ist einfach nur eine Ehrlichkeit. Die sollen sagen, was los ist. Die sollen auch sagen, boah, keine Ahnung, Clara, das Training fand ich total scheiße. Ja, weil nur dann weiß ich und dann lerne ich die auch kennen und sage, ah ja, guck mal, was hast du denn in dem Training gemacht, was sie nicht so gut fanden? Ah, du hast das und das gemacht, okay, das kommt der Torhüterin vielleicht eher, dann kommt das der anderen Torhüterin vielleicht nicht so zugute. Also du machst dir Gedanken darüber, wie du dein Training gestaltest. Mhm. Du machst dir Gedanken von deinem Gegner, welche Würfe kommen aufs Tor, was möchtest du, welcher Torhüter hat welche Stärken. Ja, Stärken aber nicht nur letztendlich im Tor, sondern halt auch das Drumherum. Also die ganze Personality ist wichtig. Ja. Und Tess war wirklich so ein Charakterkopf. Die sagt, was los ist. Finde ich aber auch okay. Und das habe ich ja auch, wie gesagt, das fordere ich ja auch ein.
Ja.
Nur dann kann ich damit arbeiten, wenn das hinterm Rücken oder hinterm, das bringt mir nichts. Sagt, was sie gut findet, was sie scheiße findet und dann kann ich es steuern.
Ja.
Aber nur dann. Und deshalb finde ich, dass auch beim Sport Reibung dazu gehört.
Ein ganz anderes Thema, was ich aber, ich glaube, in diesem Zusammenhang mit dir auch mal besprechen wollen würde. Mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass so Berufe wie Landwirtschaft auch Handwerksberufe in Anführungsstrichen wieder sexy werden. Weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen es wieder so mehr wertschätzen, dass sie am Ende des Tages sehen können, was sie mit ihren Händen geschaffen haben. Und ein paar werden vielleicht auch einfach sich jüngere Menschen fragen, soll ich den Bürojob jetzt wirklich noch lernen, wenn in 5 Jahren möglicherweise eine KI den Job macht? Inwiefern spürst du da auch was von?
Nee, ich glaube schon, dass das ein Stück weit wieder in die Richtung geht. Ich glaube aber auch ein bisschen daraus geboren, weil wir schon einen Engpass in vielen Situationen haben. Versuch mal heute einen Handwerker zu kriegen.
Ja, ja.
Da regst du dich als Privatmann ja auf, weil gibt keine Termine oder keine Ahnung, du hast die Heizung kaputt. Ja, ich kann erst in 2 Wochen kommen. Im Winter? Hallo, Entschuldigung, ja. Ich friere. Ja. Also die Wertschätzung kommt oftmals erst dann, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Und ich glaube, das ist das, was wir so schmerzlich gerade so ein bisschen erfahren, dass das natürlich auch irgendwie die Handwerksberufe natürlich lange so ein bisschen hinten angestellt worden sind, sondern alle geht erstmal studieren, macht erstmal was und dann guckt er immer noch. Ja, aber ich glaube, heute merkt man, dass ein Handwerksberuf auch sehr sexy ist und dass man mit seinen Händen am was macht und am Ende des Tages sieht, was man gemacht hat.
Genau.
Das ist schon schön. Und ich glaube, auch von der Bezahlung und so weiter, ich glaube, da haben wir auch nicht mehr so die Probleme, wie wir früher hatten, denke ich. Weil umgekehrt, glaube ich, regt sich jeder auf, wenn ein Handwerker kommt, was dann nachher unter der Rechnung steht. Und ich hoffe, dass diese Preise dann auch an
Handwerker weitergereicht werden. Ja, ja.
Gut, wir sind ja gerade in einer Zeit, wo eh alles relativ teuer ist.
Mhm.
Aber okay, anderes Thema. Und Landwirtschaft ist natürlich immer so ein umstrittenes Feld, weil, und da mache ich vielen auch keinen Vorwurf, wie soll man Landwirtschaft noch verstehen, wenn man keine Berührung mehr dazu hat? Und wie du eben so schön gesagt hast, dann kommt ja halt der Bauer mit dem Güllefass, richtig. Aber wir haben eine Kreislaufwirtschaft und das ist eigentlich das Superschöne in unserer Landwirtschaft. Alle Produkte, Abfallprodukte, die wir produzieren, die können wir wieder nutzen für unsere Pflanzen als Beispiel. Die Pflanze wird wieder von dem Tier verwertet. Und so arbeiten wir Landwirte eigentlich die ganze Zeit in einem Kreislauf. Und uns ist schon bewusst, dass wir natürlich eine hohe Verantwortung auch haben. Wir haben zum Glück, und ich hoffe, das bleibt auch lange noch so, wir haben lange keine Kriege mehr führen müssen wegen Lebensmitteln, wegen Hunger. Ja, ich hoffe, das bleibt auch lange so. Und trotzdem haben wir viele Länder, wo noch viele Leute hungern müssen. Das heißt, wir haben immer eine Herausforderung, die wir uns natürlich stellen müssen. Also es ist jahrelang so gewesen, dass ein Landwirt immer mehr Leute ernähren muss. Und ich glaube, dass es auch noch länger so ein Thema bleiben wird. Wir werden aber auch immer nachhaltiger und besser und das ist auch gut so. Und wie gesagt, es findet ja auch ein Umdenken statt. Und ich glaube, dass ich in meinem Leben mich auch noch mehrmals wandeln werde und auch wandeln muss, weil die Gegebenheiten halt immer neu sind und anders sind. Und also ich habe auch immer mehr Technik-Einzug in der Landwirtschaft, was meine Arbeit natürlich auch irgendwo erleichtert. Ohne Lebensmittel funktioniert gar nichts. Und ohne einen Handwerker funktioniert auch nichts. Da fährt auch kein Auto oder das Haus steht nicht oder was weiß ich nicht. Also von daher, wir brauchen die Berufe und die werden nicht aussterben. Sie werden anders, aber sie werden nicht aussterben.
Ja, ich glaube, Systemrelevanz war das schöne Wort dafür.
Ja, während Corona waren wir systemrelevant, richtig. Ja. Wohl wahr, aber danach hat man es leider, glaube ich, wieder vergessen.
Okay. Pass auf, wir sind schon beim letzten Themenblock. Wir überziehen übrigens auch ohne Ende, aber ich habe das Gefühl, es ist alles sehr spannend, über das wir uns unterhalten. Deshalb überziehe ich auch sehr gerne. Und zwar müssen wir natürlich am Ende über das Sportliche hier und jetzt reden, weil wir treffen uns ein paar Tage vorm zweiten Playoff-Halbfinale auswärts in Bensheim-Auerbach. Der BVB hat das erste Spiel gewonnen, 34-32, wenn ich mich richtig erinnere. Ich frage dich mal etwas provokant, wird der BVB auch das zweite Spiel gewinnen? Auswärts.
Ich glaube, dass es wirklich eine spannende Angelegenheit wird. Also das wird kein Spiel, was man so mal eben gewinnt. In Bensheim in der Halle ist auch immer ordentlich was los. Wir müssen da mit vollem Fokus, vollem Konzentration und alles, was wir haben, müssen wir in dieses Spiel werfen. Sonst wird das nichts. Das ist aber auch, glaube ich, jeder Spielerin bewusst. Wir haben gegen Bensheim die erste Halbzeit nicht ganz so gut gestartet, haben uns dann irgendwann auch wirklich reingekämpft und zweite Halbzeit sah das ganz gut aus. 11 Minuten vor Ende haben wir mit 6 Toren geführt. Das sah dann wieder nach Souveränität aus und dann kam halt wieder die 1, 2, 3 Fehler hinzu und dann fing man an so ein bisschen zu schwimmen. Ja. Und da hat aber unsere Torfrau eine richtig wichtige Parade rausgeholt. Das war schon richtig gut, dass Melli den Ball halten konnte. Und das Spiel wird ja als einzelnes Spiel gewertet, ohne Tore. Das heißt, wir haben jetzt einen Punkt. Jetzt geht es in Bensheim. Wenn wir dort mit einem Tor nur gewinnen, dann sind wir durch. Dann können wir in die nächste Runde. Aber wenn die jetzt das Spiel für sich entscheiden, dann steht es halt 1-1. Und dann kommt es halt zu diesem alles entscheidenden dritten Spiel in der Halle Wellinghofen, was ich hoffe, dass wir das schon umgehen können. Aber wie gesagt, das wird eine harte Nuss am Wochenende, volle Konzentration, aber ich bin da auch sehr optimistisch, dass wir das schaffen können, weil wir wirklich eine tolle Mannschaft haben.
Weil du Melli gerade erwähnt hast, Sarah ist ja aktuell verletzt, das hat sich, ich glaube, an der Hüfte was, ne? Kannst du das sagen? Wird sie im Saisonendspurt nochmal eingreifen können? Wie ist das?
Ja, Sarah hat natürlich eine lange Saison gehabt. Natürlich, das ist so, wenn du Nationalspieler bist, dann bist du natürlich immer doppelt und dreifach irgendwie gefordert. Dadurch, dass wir dann auch noch Champions League gespielt haben, also international. Sie hat eine super Saison bis dato gespielt. Jetzt kommt leider die Verletzung dazwischen. Aber ich hoffe, dass wir das ich hoffe, in 2 Wochen auf jeden Fall geregelt haben, dass sie dann wieder dabei ist. Das würde dem Team, glaube ich, gut tun, Melli gut tun, weil die zusammen auch sehr gut zusammenarbeiten. Mhm. Wobei Theo, unsere dritte Torfrau, die ja übrigens aus Montenegro kommt, die macht das auch sehr, sehr gut. Also von daher, ich habe vollstes Vertrauen in meine Torhüter, dass sie den Kasten hinten oder die entscheidende Parade für uns holen.
Du hast gerade die Champions League einmal kurz anklingen lassen. Alina saß vor ein paar Wochen hier auch im Podcast und hat die These vertreten, eure Champions League-Spiele haben euch sozusagen ein maximal hohes Niveau aufgezwungen. Da ging es einfach richtig zur Sache. Und das hätte so eine positive Ausstrahlung auf Pokal und Liga gehabt, weil man einfach so maximal gefordert wurde in der Champions League. Siehst du das ähnlich, dass das so einen positiven Effekt auf die beiden anderen Wettbewerbe hatte?
Ja, auf jeden Fall, weil du ja natürlich da maximal gefordert bist, ne? Also egal welche Champions League Mannschaft du da triffst, du wirst nur gewinnen können, wenn du an dein Maximum rangehst, ja, und wenn du das als Team schaffst, dann kannst du halt diese Siege, die wir ja auch einfahren konnten in der Champions League, also es war ja eine gute Saison für uns in der Champions League, dann konnten wir die auch einfahren, aber das ging halt nur zusammen und es war ja halt so, dass da auch viele Spiele auch in den letzten Minuten erst entschieden worden sind. Das heißt, du hast diese extreme Drucksituation. Und das ist genau das, was in den Playoffs ja jetzt auch auf uns wartet, diese extreme Drucksituation. Das heißt, wir konnten in der Saison schon dafür üben eigentlich.
Ja.
Ja. Ich glaube, dass schon, was Alina gesagt hat, sehr richtig ist und dass uns das weiter nach vorne gebracht hat. Klar, ist das kräftezehrend. Das ist so. Aber letztendlich bringt es einen, glaube ich, mehr, als dass es einen schadet, definitiv. Also es ist so, weil man auch heiß darauf ist.
Ja.
Man brennt ja auch dafür. Ja. Man will sich ja mit den Besten messen. Und jetzt durch diesen Playoff-Modus haben wir genau das gleiche Prinzip. Also wir messen uns jetzt mit den Besten in der deutschen Liga und da kommen halt diese Drucksituationen. Und deshalb werden da die Spiele generell, denke ich, knapp ausfallen.
Am letzten Wochenende in der Halle gab es 9 Verabschiedungen, habe ich gesehen. Das klingt jetzt erstmal sehr schade, muss ich sagen. Unter anderem geht ja auch der Trainer, Henk Gröner. Wie würdest du sagen, ist dieser Spirit jetzt im Team? Ist das so ein bisschen so dieses, ey, bevor wir jetzt auseinandergehen, wollen wir diese Saison aber alle gemeinsam nochmal so die Krone aufsetzen? Oder wie ist das?
Ich glaube, dass keiner jetzt nur an die Menschen denkt, die verabschiedet werden, sondern dass man ja zusammen ein Ziel hat. Und das hatte man von Anfang der Saison. Wir sind jetzt Ende der Saison. Und du brauchst halt ganz lange, um Ziele zu erreichen. Und wir haben so einen kleinen Vorgeschmack beim Pokal bekommen, wie schön es ist, als Sieger von der Platte zu gehen. Ja, und ich glaube, das will jeder, das will Henk, das wollen die anderen, die verabschiedet worden sind. Wir wollen erfolgreich die Saison beenden. Und das ist natürlich eigentlich auch das Schönste, wenn du gehst mit einem Titel. Das war mir zum Beispiel auch unheimlich wichtig, als ich in Montenegro mich verabschiedet habe, wollte ich einen Titel, den habe ich zum Glück geholt und das macht es einfach irgendwie runder zu gehen.
Sehr gut. Ich denke, alle BVB-Fans drücken euch die Daumen. Erst gegen Bensheim-Auerbach und dann hoffentlich in Finalspielen um die deutsche Meisterschaft. Ich wünsche euch, dass ihr das richtig gut hinkriegt und jetzt erstmal ein gutes Training. Danke, dass
Vielen
du
Dank.
Da warst.
Dankeschön.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.